ARD.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung. Und gemeinsam mit mir hier im Studio in Köln sitzt Herr Professor Ulrich Hegerl, der Vorsitzende. Guten Morgen, Herr Hegerl.
Guten Morgen, Herr Schmidt und Herr Hilbert.
Ja, unser Gast, über den wir uns sehr freuen heute, ist Jonathan Hilbert. Guten Morgen nochmal, Herr Hilbert, nach Leipzig.
Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass Sie uns unterstützen. Und ich sage mal auch bei der Gelegenheit schon vielen Dank an die tollen Reaktionen. Und das kann man wirklich sagen, es sind fast ausschließlich tolle Reaktionen, die wir von außerhalb bekommen auf unseren Podcast. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich kreuz und quer in Deutschland unterwegs bin, wer mich alles anspricht und auch mal so im Vorbeigehen, hey, finde ich super, dass ihr das macht und ich habe es gar nicht gewusst und dann hat mich meine Schwägerin darauf aufmerksam gemacht. Und Herr Hilbert, Sie sind auch durch den Podcast auf uns aufmerksam geworden, ja?
Ja, tatsächlich. Also ich bin leider Gottes selber an Depressionen erkrankt. Und als es mir dann phasenweise wieder ein bisschen besser ging und ich mich mal generell auch außerhalb der Therapie mit Depressionen befassen konnte und auch die Kraft hatte dazu, hat mein Vater mich tatsächlich aufmerksam gemacht auf diesen Podcast. Er hat sich selber den mit Christoph Harting angehört.
Ja.
Und ja, ich stand dann hier in Leipzig tatsächlich eines Tages mal auf dem Laufband, das war tatsächlich relativ vor genau einem Jahr und habe beim Training mir dann die Folge mit Christoph Harting dann auch angehört.
Ja. Christoph Harting, sage ich vielleicht nochmal ganz kurz, der wirklich auch einen unglaublich beeindruckenden Beitrag bei uns geleistet hat. Olympiasieger im Diskuswerfen und durch eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit gegangen. Und kann ich auch nochmal nachträglich sagen, Dankeschön für seinen Beitrag hier. Und man sieht ja, dass er Sie dann auch dazu ermuntert hat, hier bei uns mitzumachen. Ich stelle Sie nochmal ganz kurz vor für die wenigen, die Sie nicht kennen. Jonathan Hilbert ist einer unserer besten Geher, Silbermedaillengewinner im 50-Kilometer-Gehen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dann, wie gesagt, an Depression erkrankt. Jetzt aber wieder mit dabei. Und das nächste große Ziel, wenn ich das richtig sehe, sind die Olympischen Spiele 2028, glaube ich, in Los Angeles, Herr Hilbert. Stimmt das?
Definitiv. Ja. Ich arbeite mich Schritt für Schritt zurück und langsam geht auch wieder alles in die richtige Richtung.
Haben Sie heute schon trainiert?
Nein, tatsächlich nicht. Ich sitze hier aber im Studio mit Trainingsklamotten, habe auch meine Tasche dabei und werde mich dann auf den Weg begeben zum Training und dann noch meine erste Trainingseinheit nach diesem Podcast absolvieren.
Beschreiben Sie doch mal ganz kurz, wie so eine Trainingseinheit aussieht.
Heute ist es tatsächlich ein sogenanntes Tempotraining, also ein bisschen was Schnelleres. Ich werde mich 5 Kilometer warm machen, werde dann so Intervallläufe machen, ungefähr 15 Kilometer in der Gesamtheit und dann noch 5 Kilometer locker wieder ausgehen. Und da komme ich dann ja auf rund 22 bis 25 Kilometer, die ich da heute zurücklege. Bei diesem Wetter dankenswerterweise auch heute auf dem Laufband.
Ja, aber ich meine 22 Kilometer, um mal so ein bisschen am Tag über in Form zu kommen, da sieht man schon den Leistungssportler, ja? Oder joggen Sie auch, Herr Hegerl? Oder machen Sie was? Sport?
Ja, Tennis ein bisschen. Ne?
Ja.
25 Kilometer, da wäre ich nach dem ersten Fünftel wäre ich erledigt.
Ja, definitiv, bei mir auch. Das ist ja ein wahnsinniger Erfolg, Silbermedaille gewonnen. Das war noch die Disziplin 50 Kilometer. Und dann kam etwas, wo die Berichte sich eigentlich einig sind. Das wurde aus welchen Gründen auch immer auf 35 Kilometer reduziert bei künftigen Veranstaltungen. Und das war etwas, was ihn zu schaffen gemacht hat.
Ja, es waren, denke ich mal, relativ viele Umstände, so ein Konglomerat aus Dingen, die am Ende dazu geführt haben, dass ich jemand in Depressionen erkrankt bin. Natürlich war das ein Baustein davon. Also ne, man kann sich, glaube ich, vorstellen, wenn du mit Mitte 20 anfängst, in die Form deines Lebens zu kommen, auch auf so einer Strecke wie den 50 Kilometern, so ein bisschen auch rausgefunden hast, okay, was brauche ich denn, um erfolgreich zu sein, dann den ersten wirklich großen Erfolg einfährst bei den Olympischen Spielen in Tokio und dir danach gesagt wird, okay, die Disziplin gibt es jetzt nicht mehr, wir verkürzen jetzt die Disziplin, das ist das natürlich für mich als Langzeitausdauersportler extrem herausfordernd, sich dann umzustellen auf eine kürzere Disziplin. Ne? Klingt vielleicht einfacher, ne? Du musst 15 Kilometer weniger machen. Aber es ist dann trainingswissenschaftlich gesehen dann doch ein bisschen herausfordernder. Deswegen ja, war das auf jeden Fall ein Punkt. Der andere, dass natürlich der Erfolg in Tokio schon ein kleines Stück auch unerwartet kam, war jetzt nie irgendwie Medaillengarant oder Kandidat in den Jahren davor und habe mich dann selber durch zwei sehr, sehr gute Trainingsjahre da eben reinkatapultiert. Und auch das hat natürlich viele Dinge mit sich gebracht, viele neue terminliche Verbindlichkeiten auch und somit natürlich auch einen gewissen Stress. Ja, und das war dann so der zweite Baustein. Ja, und da kommen sicherlich jetzt im Gespräch noch einige mehr, die wir ein bisschen erläutern können.
Vielleicht schildern Sie mal, was so ein, zwei Charakteristika waren, bei denen Sie dann gedacht haben, oh, da ist was, was ich gar nicht kenne und was ich vielleicht mal näher mir anschauen muss.
Das Ganze hat dann tatsächlich angefangen 2022 im November, Dezember, hat sich dann so ein bisschen schleichend sozusagen gezogen bis 2023 im September. Und ich hatte da immer wieder mal so Phasen, wo ich wirklich mich schwer aufs Training einlassen konnte, mich wirklich durch Trainingseinheiten phasenweise, also wirklich wochen- und auch monatsweise auch durchquälen musste, wo es mir auch schwer gefallen ist, hier so ein bisschen mein Alltag zu gestalten. Und 2023 im September, Oktober kam dann eine wirklich sehr, sehr herausfordernde Phase, wo ich teilweise gerade so früh um 7, um 8 mal aus dem Bett gekommen bin, wenn ich Glück hatte und es mir einigermaßen gut ging, konnte ich noch mein Frühstück zubereiten und als dann meine Frau mittags aus der Schule, sie ist Grundschullehrerin, wiederkam und es zu Hause immer noch aussah wie ja, Bombeneinschlag und ich eigentlich nichts getan habe und auch nicht trainiert habe, waren das schon so erste Warnzeichen für mich natürlich. Dann gab es mal ein bisschen bessere Tage, da habe ich es geschafft, mich ins Auto zu setzen früh, bin zur Trainingsstrecke hier in Leipzig gefahren, habe es dann aber nicht geschafft, mich zu überwinden, zu trainieren. Ne? Saß dann einfach wirklich 20, 30 Minuten im Auto dort und habe es einfach nicht geschafft, mich zu überwinden, nicht geschafft, loszugehen, diesen Start zu machen sozusagen. Bin dann unverrichteter Dinge ganz oft wieder nach Hause gefahren. Und ja, da wurde mir schon klar, irgendwas stimmt nicht. Ich muss mich da mal ein bisschen mehr mit mir selber auseinandersetzen. Und es hat dann aber auch bis 2024 in den Januar hinein gebraucht, dass ich ja so ein bisschen mir dann auch eingestehen konnte, okay, es braucht halt Hilfe.
Herr Professor Hegel, Sie machen sich Notizen. Wollen Sie gleich mal mit einer Frage dazwischen gehen?
Ja, eine Frage wäre, haben Sie so ähnliche Phasen, vielleicht nicht ganz so schwer, auch früher schon mal gehabt?
Ja, absolut. Das kam jetzt dann auch im Laufe der Therapie heraus, dass diese Phasen, die ich da wirklich extrem stark hatte, auch schon in vergangenen Jahren eben immer mal da waren, aber sehr abgeschwächt, ne? Also wir haben da über Phasen 2017, 2016 teilweise schon gesprochen, wo ich gerade, wenn dann die Saison vorbei war und keine Wettkämpfe angestanden haben, auch in den Herbstmonaten, Wintermonaten, immer wieder wochenweise, auch manchmal monatsweise eben so Phasen hatte, wo nicht mehr viel ging, wo ich aber so ein Stück weit es scheinbar intuitiv geschafft habe, wieder so ein bisschen auf die Beine zu kommen, beziehungsweise dann auch Dinge eben nicht zu tun und mir gewisse Zeiträume auch mal für mich zu nehmen, um wieder ein bisschen zur Kraft zu kommen, ohne dass ich das damals natürlich in Kontext gesetzt habe mit einer depressiven Erkrankung.
Wie hat denn Ihre Frau reagiert? Hat Ihre Frau den Begriff Depression schon relativ früh ins Gespräch eingebracht oder war das erstmal in der Richtung, jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen?
Ja, also ich war, ein bisschen weiter mal auszuholen, im Januar 2024, wo ich dann in Südafrika im Trainingslager war und dann eine Trainingseinheit abgebrochen habe, meinem damaligen Bundestrainer gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe, ne? Und habe dann natürlich als erstes meine Frau angerufen, dann meine Eltern angerufen und habe in allen familiären Umfeldern extrem viel Rückhalt bekommen, ne? Und auch sehr, sehr viel Verständnis erfahren. Und meine Frau leidet selber auch schon ihr Leben lang an einer generalisierten Angststörung. Seit Corona ist es dann auch wieder ein bisschen mehr geworden, aufgeploppt sozusagen. Von daher ist sie sich diesem Thema schon sehr bewusst, was psychische Erkrankungen im Allgemeinen angeht. Und es war für sie dann ja nicht wirklich schwer zu verstehen, wie es mir geht, was ich brauche und was ich habe, sondern sie konnte mir im Gegenteil sehr, sehr schnell gut zusprechen, Mut zusprechen und helfen. Es ist wirklich sehr komisch und paradox, aber sie hat mir schon 2022 im Winter das Buch von Kurt Krömer geschenkt. Ich weiß nicht, ob es intuitiv war, ob sie da vielleicht schon so ein bisschen gemerkt hat, dass es mir nicht ganz so gut geht. Ich gehe stark davon aus und ja, kann da nur sagen, von außen gut zuzusprechen, dass man vielleicht Hilfe braucht, das mag bedingt helfen. Ich glaube, der größte Meilenstein ist dann wirklich selber als Betroffener zu sagen, okay, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Aber ja, zur Frage zurück, ich bin da wirklich auf große Unterstützung und großes Verständnis gestoßen.
Und hat Ihnen auch der Verband geholfen? Also sind Sie schnell an die richtige professionelle Hilfe gekommen?
Das ging wirklich reibungslos und unfassbar schnell, schneller als ich es erwartet habe. Ich habe da noch im Trainingslager in Südafrika mit der medizinischen Abteilung vom Deutschen Leichtathletikverband Kontakt aufgenommen. Wurde dann wirklich auch einen Tag später direkt mit der Sportpsychologin nochmal verbunden sozusagen und hatte, als ich aus dem Trainingslager, das war dann so mit 2 Wochen Verzug, wieder nach Hause kam, habe ich eine E-Mail bekommen mit 4 Adressen und telefonischen Erreichbarkeiten von Psychotherapeuten und Psychologen hier in Leipzig. Habe mir dann ziemlich schnell einen Termin gemacht und war dann, glaube ich, innerhalb von 6 bis 8 Wochen war ich dann tatsächlich schon ja, beim Erstgespräch vor Ort.
Mhm. Herr Hegel, das ist sehr schnell, ne? Verglichen mit dem, was man so im Schnitt hört.
Da würden viele davon träumen. Da haben Sie sicherlich Glück gehabt, denn ich habe viele deutlich erkrankte Menschen mit Depressionen, die mit mir befreundet sind. Und selbst ich schaffe es nicht, obwohl ich ja ein bisschen bekannt bin, in Leipzig dann rasch einen Termin zu kriegen. Und ich finde fast noch schlimmer, dass man keinen Termin beim Psychotherapeuten findet, dass man auch beim Psychiater oft wochenlang warten muss, wenn man eine schwere Depression hat, ist eigentlich komplett inakzeptabel.
Ja, woran liegt es? Gibt es zu wenig Psychiater oder gibt es zu viel Kranke mittlerweile?
Ja, ich denke, es gibt zu wenig Kassensitze für Psychiater, also Fachärzte für psychische Erkrankungen. Das sind Missstände, weil heute einfach mehr Menschen mit Depressionen erkennen, dass es eine Depression ist, eine Diagnose kriegen, sich Hilfe holen und dadurch ist dieser dramatische Engpass jetzt eigentlich sichtbar geworden.
Herr Hilbert, waren Sie auch stationär in der Klinik?
Tatsächlich nicht. Also es gab dann verschiedene Optionen, die er mir dann auch präsentiert hat. Und ich habe mich dann dazu entschieden, solange ich stabil bin, für mich ist in dem Moment, wo ich mir das Ganze eingestanden habe und mir Hilfe gesucht habe, dann auch schon echt eine große Last sozusagen vom Rücken genommen worden oder die habe ich mir selber vom Rücken genommen, habe ich mich dazu entschieden, weiter nebenbei zu trainieren und mein Leben so gut es geht eben weiter normal zu verfolgen und eben ambulant bei ihm in sehr, sehr kurzen Abständen dann in die Therapie zu gehen.
Und welche Erfahrungen haben Sie mit Medikamenten gemacht?
Es war eine Option. Ich möchte das natürlich nicht als Beispiel irgendwie glorifizieren. Ich habe es ohne Medikamente geschafft, habe mich sicherlich auch phasenweise ein Stück weit dagegen gesträubt, was sicherlich nicht richtig ist, was ich ja auch in dem Podcast mit Christoph Harting auch gehört habe. Merke aber auch, ne, dass ich in dem Kontext hier nicht der einzige Patientin bin, die sich vielleicht auch mal sträubt gegen Medikamente. Ja, es hätte sicherlich phasenweise mein Leben ein Stück weit noch einfacher gemacht, aber ich habe es ja erstaunlicherweise eben auch ohne Medikation geschafft, wieder ja, zurück ins Leben zu finden.
Das, Herr Hegel, ist nicht der Standard. Aber also
das ist schon der Standard auch, denn viele werden erfolgreich nur mit Psychotherapie behandelt, noch mehr werden nur mit Medikamenten behandelt und viele werden auch sowohl pharmakotherapeutisch als auch psychotherapeutisch behandelt. Also da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen und ist ja wunderbar, wenn Sie damit gut zurechtkommen. Immer eine Frage ist, was ist die Ursache der Depression? Und natürlich, wenn man in eine Depression reinrutscht, denkt man drüber nach, haben Sie ja auch gemacht, und dann ist irgendetwas in der Vorgeschichte bei Ihnen eben diese Veränderungen in dem Sportbereich, dass hier die Bedingungen verändert wurden, worauf Sie nicht vorbereitet waren. Und ich verstehe sehr gut, dass das natürlich für Sie ein Riesenschlag war. Und dann ist naheliegend zu denken, das ist die Ursache. Aber Sie haben ja gesagt, Sie waren früher schon, hatten so Phasen gehabt. Ich weiß nicht, wie weit das zurückgeht, ob Sie da auch in solchen Situationen waren. Denn entscheidend ist oft die Veranlagung. Und wenn man eben die Veranlagung hat, dann rutscht man mehrfach rein. Das zu verstehen, finde ich immer relativ wichtig, weil dann versteht man auch, dass eine Depression mehr ist als eine Reaktion auf die Lebensumstände. Denn wenn man dieses Modell hat, dass man sagt, es sind die Lebensumstände, der Stress oder Ähnliches, dann erscheinen einem Medikamente überhaupt nicht naheliegend. Dann denkt man, man muss halt mein Leben im Griff kriegen. Und deswegen sind sehr viele Menschen zunächst sehr ablehnend eingestellt. Aber bei Ihnen ist es ja, läuft es ja sehr gut. Und dann würde ich Ihnen auch nicht raten, Medikamente zu nehmen, sondern eben in der Psychotherapie weiterzumachen.
Herr Hilbert, hatten Sie denn dann das Gefühl, dass Ihnen der Sport hilft?
Ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich, ne? Also man rät ja auch depressiv erkrankten Menschen dazu, sich sportlich zu aktivieren, ne? Und auch Sport zu treiben. Bei mir ist es so ein Stück weit auch die Ursache. Und ich glaube, was ich jetzt auch erst verstanden habe, auch durch die Therapie und den Therapeuten, der mir das auch so mal ein bisschen vor Augen geführt hat, ich glaube, dass das ganz Tückische im Leistungssport und gerade im Ausdauersport, im Leistungssport ist einfach, dass wir Athletinnen und Athleten einfach eine extrem hohe Resilienzschwelle haben. Und das ist natürlich im sportlichen Kontext gesehen, ist das was ganz Tolles und was ganz Schönes. Ne? Das lässt uns irgendwie erfolgreich sein. Was die psychische Gesundheit angeht, ist es eben teilweise auch zerstörend. Also ich bin es gewohnt, auch mal früh aufzuwachen und keine Lust zu haben auf Training. Ich bin es gewohnt, früh aufzuwachen und kaputt zu sein. Das ist nichts, was ungewöhnlich ist in meinem Leben. Ich stehe nicht jeden Morgen auf und bin irgendwie erholt und ausgeruht. Und ich schlafe auch mal schlecht, wenn ich sehr, sehr hart trainiert habe. Das sind alles Dinge, die sind mir bekannt. Ich mache seit 16 Jahren jetzt mittlerweile Leistungssport. Mein Körper hat das sehr krass verinnerlicht und mein Kopf hat sich so ein Stück weit, würde ich fast sagen, jetzt ganz laienhaft ausgedrückt, auch ein Stück weit umprogrammiert. Und dann aber zu merken, okay, diese Erschöpfung ist nichts Normales mehr, auf einem normalen Level im Leistungssport. Diese Lustlosigkeit ist nichts Normales mehr. Diese Energielosigkeit ist auch nichts Normales mehr, was ich durch einen sportlichen Trainingsprozess erfahre, sondern das ist etwas, was mit meinem Leben, mit mir als Menschen und mit meiner Psyche zu tun hat. Das ist halt extrem schwer. Von daher ist es wirklich ein Balanceakt im Leistungssport, das so ein bisschen in Einklang zu bringen. Ja? Also das ist auch etwas, was ich, wie gesagt, erst so jetzt in den letzten anderthalb Jahren gelernt habe und gerade dabei bin, auch umzusetzen, oder zumindest versuchen umzusetzen.
Vielleicht damit das nochmal ein bisschen plastischer wird. Wie waren bei Ihnen die Krankheitszeichen? Hatten Sie, was man ja oft hört, Appetitstörungen, dass das Gewicht runtergegangen ist, Schlafstörungen haben Sie genannt. Waren das denn hartnäckige Schlafstörungen, Schuldgefühle? Haben Sie die typischen Zeichen einer Depression auch gespürt?
Ja, absolut. Also ich lag nachts meistens zwischen 3 und 6 Uhr wach. 3 bis 5 Uhr, 3 bis 6 Uhr war so der typische Zeitraum. Habe mir dann nach und nach so ein bisschen eine Strategie zum Glück erarbeiten können, wie ich dann auch wieder einschlafe. Ich hatte Appetitlosigkeit, das Gewicht ist relativ stabil geblieben tatsächlich, glücklicherweise. Dazu kam eben auch diese absolute Lustlosigkeit auf alles. Ich habe keine Freude mehr in irgendetwas gesehen, also weder im Training noch, sei es jetzt mal ins Kino zu gehen oder man hätte zu mir sagen können, komm, wir gehen mal eine Runde Go-Kart fahren, wir gehen danach noch Fallschirm springen. Ja, alles Dinge, die irgendwie actionreich und cool sind, aber das hat mich in dem Moment nicht angehoben und was ich auch jetzt erst so retrospektiv reflektiere, ich bin auch mit extremen Scheuklappen durch das Leben gelaufen und auch durch die Natur oder auch durch das, ne, durch die Stadt etc., habe Dinge gar nicht mehr wahrgenommen. Ich nehme jetzt viel intensiver wahr, wenn Herbst ist, ne? wenn die Blätter sich verfärben. Ich nehme viel intensiver wahr, wenn im Frühjahr die Blumen blühen. Ich nehme viel intensiver wahr, wenn jetzt an einem grauen Tag mal ein Stückchen blauer Himmel zu sehen ist. Also es ist etwas, was ich in dieser Phase überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe und etwas, woran ich mich jetzt wieder sehr erfreuen kann.
Also es ist sehr eindrücklich, wie Sie das schildern und eben auch sehr typisch. Vielleicht noch eine Frage dazu. Hatten Sie immer dieses Gefühl so einer inneren Dauerangespanntheit in dieser Phase? Also ich bringe mal das Bild, als ob man permanent vor einer Prüfung ist. Haben Sie das auch verspürt?
Ja, absolut. Also ich lag dann zu Hause auf der Couch und hatte wahnsinnig hohen Puls. Ne? Also ich meine, bei uns Leistungssportlern, ich glaube, so Körpersignale können wir ganz gut wahrnehmen und können unseren Körper gut einschätzen und auch sehr, sehr gut in uns hineinhören. Und ich lag teilweise auf der Couch, habe nichts gemacht und hatte 90er, 100er Puls, ne? was komplett untypisch ist. Normalerweise liege ich da, wenn ich auf der Couch liege, bei 45 oder so. Und da ist es natürlich auch als Leistungssportler, und da geht es, glaube ich, ganz vielen anderen auch so, wir suchen dann halt sehr, sehr oft schon erstmal die Gründe im physischen Bereich. Ne? Also habe ich irgendwie einen Mangel oder bin ich im Übertraining, habe ich vielleicht einen Eisenmangel etc. pp. Man sucht dann erstmal nach physischen Gründen dafür und ehe man überhaupt mal auf die Idee kommt und sich das eingestehen kann, okay, es ist vielleicht auch psychologischer Natur, da vergeht ganz, ganz viel Zeit, ne? Und das ist natürlich extrem kritisch in meinen Augen. Mhm.
Ja, das ist alles sehr, sehr typisch für diese, ich sage immer, saublöde Erkrankung Depression. Der Stress ist eigentlich ein Teil der Erkrankung oft und weniger oft die Ursache. Sehr häufig natürlich, wenn man jetzt plötzlich gestresst ist, denkt man, es ist vielleicht der Berufsstress oder der Sportstress. Aber da liegt man manchmal auch falsch, denn viele bekommen auch die Depression, wenn eigentlich eine Phase ist, wo der Stress eher geringer ist. Bei Ihnen war es möglicherweise ja auch so. Wie ich gehört habe, waren das teilweise Phasen, wo jetzt gar kein Wettbewerb anstand unmittelbar. Ne? Ist das richtig?
Genau, das war in der Vergangenheit so. Und jetzt war es tatsächlich seit den Olympischen Spielen 2021 war es wirklich aufgrund des Stresses. Also ich habe damals noch in Erfurt gewohnt, meine Frau in Leipzig, ich bin oft gependelt. Ich hatte dann nach den Trainingseinheiten keine ausreichende Regeneration und stand eigentlich über 2,5 Jahre unter komplettem Dauerstress und habe mir wirklich keine Zeit genommen, mal zur Ruhe zu kommen. Also zwischen 2021 und 2023 war ich 2 Wochen im Urlaub. Das war direkt nach den Olympischen Spielen. Danach bin ich eigentlich nur im Training gewesen, in Trainingslagern gewesen, Termine wahrgenommen und bin irgendwie, ja, habe versucht, noch mein außersportliches Leben zu regeln und bin zwischen Erfurt und Leipzig gependelt, was natürlich alles nicht förderlich ist. Bei mir ist es so, dass Stress massiv den Schlaf beeinträchtigt. Und dass, wenn ich über eine gewisse Zeit eben Stress und schlechten Schlaf kombiniert habe, dass es bei mir tatsächlich auch solche, ja, depressiven Episoden auslösen kann.
Ja. Das Interessante ist ja, dass Herr Hilbert sagt, er lag zwischen 3 und 6 Uhr morgens wach. Schlafentzug ist ja auch eine Therapiemöglichkeit, hatten wir auch schon oft als Thema. Aber das ist was anderes. Das ist, man kann nicht sozusagen, der eigenständige Schlafentzug müsste ja dann eigentlich die Depression ein bisschen lindern.
Ja, es ist kein richtiger Schlafentzug, man döst doch im Bett. Und gerade Menschen, die Schlafstörungen haben, sprechen oft gut, erstaunlicherweise, auf Schlafentzug an. Aber das ist nichts, was man ambulant machen kann, sondern in Kliniken wird es angeboten. Und das zeigt halt, dass Dinge, die einen müde machen, meistens eher gut sind bei der Depression. Es gibt auch Medikamente, die sind richtig müde machende Medikamente teilweise. Auch Sport macht müde und ist deswegen für viele eher positiv. Das ist oft andersrum, als man denkt, ne? Denn der Stress ist oft eingebaut in die Depression. Und wenn die Depression kommt, kommt Stress. Und nicht umgekehrt. Umgekehrt gibt es das auch, ne? Wenn man eine Veranlagung hat zu Depression. Ich glaube, das ist bei Ihnen der Fall, Herr Hilbert. Ne? Dann kann noch Stress obendrauf dann ein Trigger sein, dass man reinrutscht. Und deswegen ist auch die Psychotherapie da so wichtig, dass man eben da Selbstüberforderungen vermeidet. Aber der Zusammenhang zwischen Stress und Depression ist nicht so linear, dass man sagt, ich habe Stress und dann kriege ich Depression. Ja. Sondern manchmal ist es auch genau umgekehrt.
Da passt vielleicht auch eine Hörerfrage dazu. Hier wird gefragt, gibt es Wege, dass, wenn ich gerade in einer depressiven Phase bin, trotzdem ich ein gewisses Selbstvertrauen habe?
Ja, das ist schwer. In der Psychotherapie lernt man dann auch dieses sich selber ständig runtermachen und das Nörgeln, dass man das etwas lernt zu kontrollieren. Aber bei einer schweren Depression werden es die allermeisten nur beschränkt schaffen. Das ist halt ein Teil der Depression, dass man sich selber als einen schlechten Mensch, also ein Versager, also rundherum negativ sieht. Das ist eingebaut und wenn man die Depression behandelt, geht es Gott sei Dank dann wieder weg. Und man sieht, dass man ja doch auch ein wertvoller und erfolgreicher Mensch ist, wie das bei Ihnen ja auch der Fall ist, Herr Hilbert.
Ja, so war es bei mir auch nahezu, dass ich dann in den Phasen sogar schon richtige Wut teilweise auch auf mich selber hatte und mir selber so ein bisschen auch vorgeworfen habe, wie kann es denn sein, dass du jetzt hier nicht in der Lage bist, ein Training zu machen, was du seit, ja, zu dem Zeitpunkt 13, 14 Jahren locker jeden Tag gemacht hast. Also wie kann das denn sein und was, ne, warum ist das so und wieso bist du eigentlich so ein Versager im tatsächlichen Sinne? Genau, also das kann ich nur bestätigen. Also auch diese Vorwürfe und diese inneren, ich sag mal, Dialoge und Konflikte mit mir selber hatte ich auch viele, viele Monate lang, ja.
Haben Sie jetzt für sich das Gefühl, dass Sie stabil sind?
Absolut. Also ich habe tatsächlich glücklicherweise seit Juni nicht mehr zur Therapie gehen müssen. Ich habe mich mit meinem Therapeuten darauf verständigt, dass wir eben jetzt erstmal schauen, wie ich mich praktisch in den Herbst, Winter hinein entwickle, auch psychisch und wie ich mit Herausforderungen des Lebens umgehe. Bis jetzt bin ich wirklich sehr, sehr stolz, dass ich viele, ja, kleinere Herausforderungen, die eben schon so kamen, gut meistern konnte. und ich fühle mich stabil und ich gehe deutlich achtsamer und reflektierter auch mit mir um. Und nicht nur im sportlichen Kontext, sondern sehe auch den Menschen deutlich mehr in mir und höre auch oft in mich hinein als ganz normaler Mensch, der seinem Beruf vielleicht mal in dem Moment nicht nachgeht, wie es mir denn eben geht, ob ich denn mal eine Pause brauche. Und ich bin auch sehr, sehr konsequent, auch im Leistungssport, beziehungsweise dann im beruflichen Kontext, wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt gerade einfach mal Zeit für mich und auch mal eine Pause, dann kommuniziere ich das auch mit meinem Trainer und dann mache ich dann auch mal einen Tag frei. Also auch das kommt vor, alles eben, um wirklich eine gute Balance zu finden.
Herr Hegel, Sie nicken. Also das heißt, Herr Hilbert ist auf einem guten Weg?
Ja, das klingt sehr, sehr gut. Und diese Achtsamkeit auch auf sich selber, seine Grenzen, das ist etwas, was sehr wichtig ist, dass man nicht diese Selbstüberforderung macht, weil so häufig ist es gar nicht die Überforderung von außen, sondern die hohen Ansprüche, die man an sich selber hat. Das ist oft das, was einen in so eine Ecke und eine Selbstüberforderung drängen kann.
Ich will mal einmal zurückgehen, weil Herr Hilbert gesagt hat, seine Frau hätte schon lange an einer Angststörung gelitten und das sei verschärft worden durch Corona. Herr Hegel, erleben Sie das auch, dass durch Corona psychische Erkrankungen im Allgemeinen oder Depression im Speziellen verstärkt auftritt?
Ja, also ich glaube nicht, dass jetzt viele Menschen nicht wegen Corona, sondern man muss ja genau sagen, gegen die Maßnahmen gegen Corona erstmals eine Depression kriegen. Bei Erwachsenen, denke ich, ist es kaum vorgekommen. Wir konnten es auch zeigen bei Befragungen, die wir im Deutschlandbarometer Depression haben. Aber sehr viele Menschen mit Depressionen, auch mit anderen psychischen Erkrankungen, hochgerechnet über 2 Millionen, haben berichtet in diesen Befragungen, dass sich bei ihnen ihre Depression verschlechtert hat, dass sie Rückfälle bekommen haben, weil sie halt keinen Sport mehr gemacht haben, weil der Tag nicht strukturiert war und sie grübelnd im Bett gelegen sind, weil sich Schlafverhalten verändert hat, sie länger im Bett lagen. Also da ist ein immenser Schaden angerichtet worden, sehr viel Leid verursacht worden durch die Maßnahmen gegen Corona und auch bei Angsterkrankungen ist, wenn man sich zurückzieht und sich nicht immer konfrontiert mit den Herausforderungen des Lebens. Das ist eine Situation, in der die Ängste meistens wachsen.
Herr Hilbert, wann ist der nächste große Wettbewerb?
Oh, der nächste große Wettbewerb ist kommenden August tatsächlich. Die Europameisterschaft in Birmingham nächstes Jahr für uns Leichtathleten. Ich arbeite sehr, sehr diszipliniert jetzt schon drauf hin und hoffe, dass ich da wieder zu alter Stärke wirklich endgültig zurückfinde.
Da drücken wir Ihnen sehr die Daumen. Das würde mich als jemand, der gerne beim Marathon zuschaut, Sie sind kein Marathonläufer, aber das ist jetzt mit 35 Kilometern ja eine Riesendistanz. Was sind denn die Kilometerzahlen, bei denen sozusagen der Hammer kommt?
Boah, ich glaube, der Mann mit dem Hammer, der kommt relativ... Bei Kilometer 25, 27 fängt es an, schwer zu werden. Und dann
für Sie
wirklich die letzten. Ja, na, nicht nur für mich. Ich glaube, das geht anderen auch so.
Ja.
Spätestens bei Kilometer 30 werden dann die Zähne ganz schön zusammengebissen im ganzen Feld.
Und was haben Sie dann für Autosuggestionsmöglichkeiten? Weil Sie sagen, ich habe es immer geschafft, ich werde es auch diesmal schaffen. Oder was sagt man sich da in so einer Situation?
Ja, tatsächlich bereite ich mich auf jeden Wettkampf individuell vor. Ne? Also ich gehe den dann sozusagen mental schon mal vor dem inneren Auge durch, stehe dann bei mir zu Hause im Wohnzimmer, schreibe dann meine Gedanken auf so kleine Karten und lege die dann auf den Boden und wenn dann mal negative Gedanken kommen, dann formuliere ich die dann um. Wenn positive Gedanken kommen, dann natürlich umso besser. Und dann habe ich wie sozusagen, ne, wie man auch in der Pacing-Strategie sozusagen einen Plan hat, wie geht man so ein Rennen an, weiß ich auch genau, okay, ich denke in gewissen Abschnitten, ich nehme mir gewisse Gedanken in gewisse Abschnitte mit und rufe die dann halt während des Wettkampfes ab. Und so ist das dann eben auch, ne, in der Phase 25, 30 bis 35 Kilometer, dass da natürlich möglichst viele positive Affirmationen im Kopf stattfinden.
Ja. Herr Hegel, ein glückliches Lächeln und Nicken bei Ihnen, ja? Das ist
ja, freut mich zu hören, ne, dass Sie das so, dass Ihnen gut geht und Sie offensichtlich wieder Freude an Ihrem Sport haben. Es ist schön zu sehen.
Herr Hilbert, vielen, vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, dass wenn das vielleicht auch andere Sportlerinnen und Sportler hören, dass sie noch mehr sich ermutigen, hier bei uns sich zu äußern. Sie haben sich ja auch nochmal bezogen auf Christoph Harting. Und so wie wir sie heute erlebt haben, können wir nur sagen, Man hat nicht, man sagt nicht immer eine Handbreit Gummi unterm Schuh oder wie bei Läufern. Gibt es da auch was, so wie eine Handbreit Wasser unterm Kiel oder was?
Ja, tatsächlich habe ich den Spruch noch nie gehört, aber den finde ich schon ziemlich cool. Also eine Handbreit Gummi unterm Schuh, ja. Ich glaube, das werde ich jetzt mal für die Zukunft übernehmen.
Ja. Gehen denn bei Ihnen auch Konkurrenten barfuß?
Das habe ich einmal tatsächlich gesehen, 2013 ja. Irgendwann, aber bis jetzt nicht wieder.
Herr Hegerl, habe ich was Zentrales vergessen?
Auf keinen Fall. Und bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Hilbert. Ja. War sehr eindrücklich, wie Sie das geschildert haben.
Und wie immer, ich kann es nur sagen, ich bin immer jedes Mal geplättet, wie eloquent alle unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind und wie präzise sie doch die Krankheit und das, was mit Ihnen passiert ist, beschreiben können. Und Sie waren da heute auch wieder großartig, Herr Hilbert. Ja, vielen Dank. Alles
vielen
Gute.
Vielen Dank für die Einladung.
Viel Erfolg und wir werden das am Fernsehschirm mit einer Tüte Chips und einem Fläschchen alkoholfreiem Bier verfolgen. Ja. Und es muss nicht das Treppchen sein, Hauptsache es geht Ihnen gut. Ja?
Dankeschön.
Alles Gute. Damit dürfen wir uns auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute verabschieden, Herr Professor Hegerl. Ich kann mich ja bei Ihnen nicht bedanken, Sie sind der Chef. Ja, immer faszinierend zu erleben, wenn ich Ihr Gesicht anschaue.
Wir haben eine Doppelspitze hier.
Ja, und das ist ja traditionell das Erfolgreichste, was es gibt, eine Doppelspitze. Ja, die Frage ist auch, wann sagt der eine über den anderen, er hat meine volle Rückendeckung. Ja, das ist dann meistens der Anfang vom Ende. Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören, vielen Dank. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie können uns überall dort hören, wo es Podcasts gibt, sage ich jetzt mal locker, aber ich glaube, es ist so. Sie wissen das sehr, sehr, sehr viel besser als ich, wo man heutzutage unseren Podcast hören kann. Das war der Podcast, eine neue Ausgabe, Raus aus der Depression, in Zusammenarbeit von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Der Experte war wie immer der Vorsitzende, Professor Dr. Hegerl. Vielen Dank. Mein Name ist noch immer Harald Schmidt. Und wir freuen uns, wenn es Ihnen gut geht und wenn Sie bei nächster Gelegenheit wieder bei uns dabei sind. Alles Gute, auf Wiederhören.